Radio SRF.
So können wir nicht weitermachen, das sagte sich Robert Unterecker und gründete die Stiftung Zukunftsrat. Die Stiftung will Regierung und Parlament Zukunftsräte zur Seite stellen, die sie beraten in langfristigem, nachhaltigem Denken. Eine Utopie? Nicht nur. Langfristiges Denken ist zum Beispiel in der Verfassung des Kantons Waadt verankert. Robert Unterecker, Geschäftsführer der Stiftung Zukunftsrat und Herausgeber des Buches Entwicklungspfade, ist jetzt Gast von Susanne Bronner.
Das Tagesgespräch.
Robert Unterecker, als Boab, haben Sie Karl May gelesen?
Karl May eher nicht, aber doch einige geschichtliche Werke so zu den Indianern, das schon.
Also Indianer haben fasziniert?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ab wann denn?
Ja, so genau wüsste ich es nicht mehr, vielleicht so 12, 13, so.
Und was hat Sie genau fasziniert?
Das ist eigentlich noch schwer zu sagen. Ich könnte es nicht einzelne Fakten anmachen. Es sind vielleicht Persönlichkeiten, auch Häuptlinge, so Biografien einzelne habe ich gelesen. Aber auch geschichtlich, einfach, was eigentlich gegangen ist, was da passiert ist zwischen Weissen und Roten.
Ich sage Ihnen, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, jemand, der die Zukunftsräte quasi als Idee im Kopf hat, der ist sicher fasziniert von Indianern. Weil die Indianer, die haben ja, oder viele von den Indianern, haben in 7 Generationen gedacht. Das heisst, sie haben gedacht, was ihre Entscheid heute für Auswirkungen haben in 7 Generationen. Da habe ich gedacht, das hat sicher der Robert Unterecker inspiriert.
Nein, das kann ich so nicht sagen. Aber das von den 7 Generationen ist natürlich sehr hilfreich, um anschaulich zu machen, was eigentlich Zukunftsräte für eine Funktion sollen haben. Weil die Ausrichtung, dass man langfristig überlegt, was die Folgen sind von dem, was man macht, ist ganz ein zentraler Punkt, der unsere Kultur sicher den letzten Jahrzehnt vernachlässigt hat. Andererseits muss man auch sagen, das Entwicklungstempo von unserer Gesellschaft ist natürlich viel rasanter als das von den Indianern. Also das war fast statisch gewesen. Unseres hingegen, wenn wir schon nur 50 Jahre zurückschauen oder 60, durch zum Beispiel der Transitgüterverkehr auf der Straße um einen Faktor 1000 vervielfacht, gemessen Tonnenkilometer. Das Durchschnittsalter hat um 15 Jahre zugenommen. Die Beschäftigungsstruktur ist von 20% Bauern 1950, 50% Industriearbeiter in den 60er Jahren zu heute 3/4 Dienstleistungsarbeitende übergegangen. Also es sind solche gewaltige und schnelle Veränderungen, die wir laufend eigentlich fast in den letzten Jahrzehnten als Gesellschaft miterleben. Und von daher ist eigentlich unser Langzeithorizont muss kürzer sein, weil 7 Generationen, da können wir effektiv nicht sagen, was dann wird sein, aber für uns länger schon bereits 15, 20 Jahre.
Ich wollte eine Frage nach dieser Grösse, weil bei den Indianern hätte man vielleicht sagen, das wären etwa 140 Jahre, aber das ist undenkbar, dass man heute zu einem Politiker gehen und sagen, planen Sie mal die nächsten 140 Jahre oder so.
Ja, das bringt einfach auch nichts, weil es eben viel zu ungefähr ist. Und darum tun wir auch, wenn wir so Zukunftsanlässe machen, Zukunftsratstage, tun wir einen Zeithorizont von 15, 20 Jahren ins Auge fassen. Das ist ein Zeitraum, den wir regelmäßig selber kennt und wo wir gut Wahrscheinlichkeit dann selber da vorbeikommen. Also das ist ein bisschen fassbarer.
Ich gehe nochmal zurück auf die Indianer und zwar auf ihre ältesten Räte, die quasi über die Entscheidung brütet haben oder die eine ganze Gemeinschaft betroffen haben. Wir haben über Zukunftsräte geredet. Zukunftsräte, sind das eine Art der ältesten Räte, wie sie sind bei den Indianern? Ist das doch ein Vorbild?
Ja, ich kann das nicht sagen, dass das von uns her, von Stiftung her, die Inspirationsquelle war. Ich kenne die selber auch zu wenig, die indianischen ältesten Räte. Bei uns war es eher gesehen, zum Beispiel der französische Philosoph Alexis de Tocqueville, der ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Amerika und hat sich Demokratie genauer angeschaut und hat analysiert unter anderem, dass eben Demokratie zwar sehr wirkungsvoll ist im kurzfristigen Bereich, aber langfristig einfach durch die häufigen Wahlen, der Stimmungswechsel, der Drückbindung an den schon an die Medien und so, das ist relativ kurzfristig angelegt. Und von daher hat die Demokratie eigentlich Mühe, langfristig etwas durchzuhalten. Und bei uns in den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert haben Burkhard Frisch und Kutter in Achtung die Schweiz schon geschrieben, wir können nicht mehr vom Gleichen machen, ständig das Mittelland einfach mit Häusern füllen. sondern wir müssen eben gestalten und planen. In den 60er Jahren hat der Max Imboden im helvetischen Malaise beobachtet, Politik reagiert nur noch, zwar sehr gut, aber immer nur kurzfristig, sie gestaltet nicht mehr. Man braucht so etwas wie einen zivilen Generalstab, der verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, in Zukunft hinein als Politik überhaupt wieder gestalten kann. Sinnbildlich hat er das in der Bundesratskuppel angesiedelt. In den 80er Jahren.
Also, was, die würden dort oben sitzen und, ja, das ist auch oben runter und rufen und sagen, so nicht, das muss langfristig sein.
Ja, nicht oben runter, ich denke eher in die Weite. Also, ich muss das nicht negativ formulieren. Sondern, dass also wirklich, eine Gruppe Leute hat, die sich langfristig orientieren und auch in diesem Bereich arbeiten. Und in den 80er Jahren hat es nachher Vorschläge vom Sonnenparlament, vom Toni Reichmuth oder, ökologischer Rat, vom Hans-Christoph Binswanger zu St. Gallen. Oder eben Zukunftsrat als dritte Kammer. Das war aus Deutschland ein Vorschlag, wo nachher das Schweizer Verhältnis angepasst wurde im Zusammenhang mit der Revision der Bundesverfassung. Also es ist so ein geschichtlicher Hintergrund. Man muss sagen, es ist eigentlich gar nicht neu. Die Einsicht ist schon lange rum, als ein langfristiges Denken im politischen Bereich eigentlich fehlt. Aber bis jetzt ist das noch nicht wirksam realisiert worden.
Und die Frage ist, wenn man es umsetzt, also wenn Sie sagen, oder also ich nehme jetzt das Bild von der Bundeshauskuppel, aber wer würde denn dort sitzen? Also wer wäre denn das, wo in so einem Gremium würde sitzen, wo sich Zukunftsrat nennt?
Das ist ein zentraler Punkt, also wer da reinkommt. Und es ist nicht so, dass es Parteivertreter wären, weil die Leute müssen sich langfristig gestalten und überlegen. Und wir haben uns vorgeschlagen, dass, oder vorgestellt, das könnte eigentlich ein Vorschlagsteam sein. Also ein Team, das ein Zukunftsratsteam vorschlagen würde. Und in diesem Vorschlagsteam, wenn wir denken, sind verschiedene Vertreter, zum Beispiel von NGOs, von den Kirchen, vom Parlament, Jugendvertreter. Und die müssen sich auf ein Team einigen, was sie nachher ein Bundesrat der Bundesversammlung würde vorschlagen und das wird nachher so bestätigt.
Also Alter wäre nicht das Wichtigste oder irgendein so ältester Rat eben nicht, sondern es wäre querbeet, ein Querschnitt von der Gesellschaft.
Ja, und eben das Alter ist sicher nicht eine primäre Bedingung und sicher ist auch nicht die Idee, dass nur ältere Leute da sind, sondern wenn schon aus allen Generationen. Und eben Leute, die nicht partikuläre Interessen vertreten, sondern die durch ihre Tätigkeit und ihr Engagement ein Langzeitdenken und ein Langzeithandeln auch belegen
können. Jetzt gehen wir einen Stock tiefer in dem Bundeshaus und wir sind im Parlamentssaal, wir sind im Nationalratssaal und dort wird debattiert, vorne dran sitzt auch ein Bundesrat. Und was wäre jetzt denn die Aufgabe von einem Zukunftsrat? Die sind jetzt irgendetwas im Debattieren und der Zukunftsrat findet, aber nachhaltig ist das irgendwie nicht.
Es ist nicht so, dass der Zukunftsrat eine weitere Parallel-Einrichtung wäre zu den beiden Kammern. Also der würde nicht gleich arbeiten, würde auch nicht die genau gleichen Geschäfte bearbeiten, sondern der würde wirklich einen Zeithorizont von 20 Jahren beackern, sich überlegen, was sie tragbare Zielvorstellungen sind. Würde die auch ausformulieren, ausschaffen, durchaus alle Varianten, also nicht nur in einer Einweglösung, sondern es ist ja ein zu gestaltender Raum, also entsprechend kann man auch verschiedene Ideen, Vorschläge reinbringen. Und auf dieser Basis, und das ist wichtig als zweiter Schritt, neben dem Entwickeln von solchen Vorstellungen und Ideen, also macht der Zukunftsraum überhaupt erst differenzierter verhandelbar. Und mit solchen Überlegungen müssen eben nachher auch einen Zugang haben zu den politischen Entscheidungsinstrumenten. Also zum Beispiel das Anhörungsrecht oder das Vorschlagsrecht. Und wir haben so vorgestellt, wir könnten die Verfassungsfenster tun zu jedem Kapitel, wo man seine Ziele könnte, reinschreiben könnte. Und das gibt so einen Anhaltspunkt für Politiker zwischen Gesetz und Verfassungsartikeln. Und von daher hat man eine gute Verhandlungsbasis, wenn der Zukunftsrat würde sagen, jetzt geht es aber völlig daneben, dann könnte man mal zusammensitzen. Und als stärkste Variante haben wir uns überlegt, dass ein qualitatives oder ein quantitatives Veto oder ein qualifiziertes Veto so dass er das einfordern könnte, wenn etwas aus seiner Sicht völlig daneben geht, dass er eben noch demokratisch, dass einfach das Parlament, der Bundesrat eine gewisse Mehrheit zu einem Vorschlag müsste erzielen.
Also nicht ganz so wie im UNO-Sicherheitsrat, wo das Veto ja einmal einen Kopfweh gibt oder respektive einen blockiert, sondern es wäre dann qualifiziert, das müssen wir so ausschaffen.
Ja, ja, also das wäre etwa so die stärkste Variante, wo man kann sagen, das ist noch demokratisch.
Ich glaube, wir müssen das an einem Beispiel anschauen, Herr Unterrecker. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ein Stückchen in die Vergangenheit zurückschaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Verkehrspolitik nehme. In den 60er Jahren hat man noch Werbung gemacht für Wohnungen, weil sie freie Sicht auf die Autobahn hatten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute redet man fast schon vom Verkehrsinfarkt. Man hat Stau, man redet von Lärmschutzwänden und so weiter. Wenn man sich jetzt vorgestellt hätte, in den 60er Jahren hätte es einen Zukunftsrat gegeben, was wäre die Aufgabe gewesen, oder wären wir vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass wir jetzt irgendwie so viel Stau hätten?
Ja, aber es vielleicht die Dimensionen noch ein bisschen verdeutlichen, wenn man 1950 nimmt und heute und auf den Verkehr schaut, das ist schon gewaltig, oder? Also dann haben wir 150'000 Autos gehabt.
In der ganzen Schweiz?
In der ganzen Schweiz, also fast keine. Und heute über 4 Millionen. Autobahn hat es auch noch keine gegeben. Kerosenverbrauch von den Flügern hat sich etwa um einen Faktor 40 vervielfacht. Dann sind pro Jahr ein paar 100'000 Leute transportiert worden. Heute sind es über 40 Millionen oder gegen 40 Millionen Grössenordnung. Das sind solche Grössenordnungen, die wir uns da drin bewegen. Und die Rückreaktion hat ja schon angefangen. Also wir haben schon über 1 Million für Lärmdämmung ausgegeben. 1971, 1972 hat es insgesamt gegen 4'000 Verkehrstote gegeben. Das ist so viel wie der Bürgerkrieg des Nordirland während 30 Jahren hergebracht hat. Also es sind ganz gewaltige Entwicklungen, die man eigentlich mehr unbewusst als bewusst verursacht hat.
Also das heisst eigentlich, wenn wir gewusst hätten, wohin das führt, könnte man vielleicht sogar davon ausgehen, das hätten wir dort zumal gar nicht wollen.
Also Begeisterung wäre auch nicht ganz so gross gewesen, wie dir es geschildert. Und wie sie ja dann auch gesehen, also es hat es effektiv gegeben, grosse Auto- und Technikbegeisterung. Aber wenn wir jetzt schauen, was der Zukunftsrat das hat gemacht, dann haben wir auch 1950. Und wir nehmen jetzt, oder sagen, der überlegt längerfristig, wo was hergeht. Er hat auch eine Gestaltungskompetenz, also kann Vorschläge machen, wie man den Verkehr gestalten kann, wie man Energiepolitik gestalten kann. Und das ist sicher ein ganz zentraler Punkt, weil wir unser Energiesystem auf Erdöl umschalten. Weil das ist eine begrenzte Ressource. Es reicht längerfristig nicht und schon heute nicht für alle. Also macht es Sinn, auf diesem Energieträger die ganze Mobilität aufzubauen, zum Beispiel. Das wäre sicher eine Grundfrage gewesen, die man gründlich hätte überlegen müssen.
Also einfach eine Art einen Schritt zurückstehen und sagen, wenn ihr das macht, dann führt das zu dieser und dieser Entwicklung. Und wenn wir das überhaupt?
Ja, das ist wirklich eine Denkplattform, ein Denkraum, wo wir einfach aufgrund von unseren technischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und organisatorischen Organisations- und Produktionsmittel, die haben wir offenbar als Gesellschaft. Das ist offensichtlich. Wir können sehr viel machen. Aber wir haben bis heute irgendwie nicht gelernt, das halbwegs vernünftig einzusetzen. Oder? Also wenn wir jetzt noch zurück zu den Indianern gingen, oder? Und so einen Blickwinkel vom Indianerhäuptling einnehmen. Und dann würde jetzt die Entwicklung anschauen. Nicht in 7 Generationen, sondern nur in 2, oder? Dann würde er auch sagen, der Weissmann hat es auch schon nicht ganz voll im Kopf, oder? Der ist nicht nur gegen uns zerstörerisch, sondern auch gegenüber sich selber. Gegenüber den nachrückenden Generationen. Gegenüber der Mutter Erde ist er rücksichtslos, bietet sie aus, zerstörerisch. Kein richtiger Bezug. Sein Bewusstsein, sein Befinden hat weder ein Gedächtnis noch eine Zukunftsperspektive. Also der Barbar ist eigentlich nicht der Rot, sondern ist der Weissmann.
Die Irokesen, die haben gesagt, zum Entscheid auf 7 Generationen zu prüfen, brauche ich einen Hut, so dick wie die Rinde von einer Föhre. Jetzt wissen wahrscheinlich viele Leute gar nicht mehr, wie dick das die Rinde von einer Föhre ist. Und ich schaue jetzt mal, wie dick ihre Haut ist, Robert Unterrecker. Seit den 90er Jahren sind Bemühungen da, zum Zukunftsräte in den Kantonen arbeitet. Im Aargau seit 1998, Nyenburg vor 10 Jahren. Immer wieder hat es keinen Erfolg gegeben, zum Beispiel das in einer Verfassung zu verankern. Zürich ist so ein Eintrag in der Verfassung abgelehnt worden. Also offenbar ist es wahnsinnig schwer, die Leute zu überzeugen, dass wir so einen Zukunftsrat brauchen.
Ja, es ist tatsächlich so etwas Augenfälliges in einem Fußballspiel. Aber jetzt die Beispiele, die du aufgezeigt hast, das sind immerhin schon gelungene Versammlungen, Gespräche, Treffen gewesen, wo man eine recht grosse Anzahl Politiker in diesen Kantonen können ansprechen und so mit dem vertraut machen. In Zürich ist das nur 44-40 gescheitert im Verfassungsrat, der Vorschlag entsprechend.
Also eine Niederlage, wo man sagt, ein paar wenige Stimmen, das ist schon...
Ja, ja.
Also das heisst, sie haben Geduld von einer Föhre beim Boxen. Eben, schauen jetzt nicht die Haut an, aber...
Also das muss man schon haben, da muss man sich auch bewusst sein, also wenn man institutionelle Änderungen will, bewirken in Politik und speziell noch in der Schweiz, dann sind das immer sind das grosse Zeiträume, die man drin arbeiten muss. Andererseits haben wir eben auch, und das gibt einem natürlich auch die nötige Kraft, die brauchen wir auch, haben wir effektiv einen schönen Erfolg gehabt in der Watt, wo es eben 2002 geklappt hat, das in der Verfassung zu verankern. Heisst etwa wörtlich, im Bestreben Zukunft zu gestalten, stützen wir uns prospektives Organ. 2008 ist das tatsächlich eingesetzt worden und hat jetzt seinen ersten Bericht auf den Tisch gelegt. Setzt sich aus 4 Regierungsräten und 5 Hochschulleitern zusammen. Also da ist jetzt wirklich etwas gewachsen und auch in anderen Kantonen, Graubünden, hat eine Strategiekommission, die Leitsätze für die Regierungspolitik über die Legislaturperiode herausformuliert. St. Gallen hat so etwas wie eine Planungsgruppe, die auch die Legislaturplanung längerfristig anlegt und über die einzelnen Departemente heraus betreibt. Im Thurgau gibt es den Think Tank Thurgau, eine Privatinitiative, aber auch eine Stiftung, wo wir jetzt gerade das 10-jährige Jubiläum finden. Also, da sind einige Pflänzchen am Wachsen und das ist eigentlich schon sehr, sehr ermutigend.
Und international, weil die Schweizer Delegation bei der Konferenz Rio plus 20 hat ja gesagt, es müsste eigentlich so etwas wie einen Weltzukunftsrat geben bei der UNO, ist der kürzlich zusammengekommen. Also das ist auch so ein auf ihrem Humus gewachsen.
Ja, ich würde sagen, dass mir das initiiert hat, aber wenn man seit 15 Jahren so Sachen schafft und die Schweiz, da, die Schweizer Delegation da auch eine wichtige Rolle gespielt hat, indem sie eben so einen Nachhaltigkeitsrat vorgeschlagen hat auf UNO-Ebene. Und eben ein paar Monate nach Rio, plus 20, gibt es bereits so ein Forum gibt auf Ebene Minister und Präsidenten. Und die am 24. September zum ersten Mal sind zusammengekommen. Und dass das zmitz in der UNO ist angesiedelt. Und bei der Eröffnungskonferenz sehr viele Staatspräsidenten, Minister, geredet haben, auf 4 Minuten abgekürzt, weil es so viel waren. Das sind doch ganz ermutigende Zeichen.
Viele werden sagen, gut, reden tun wir über das Problem ja eigentlich schon lange. Das Problem ist, dass nie etwas passiert. Und jetzt haben wir zwar vielleicht so Ansätze von Zukunftsräten, aber was machen die? Reden.
Ja, da muss man wieder differenzieren. Also, es kommt natürlich auf die Grössenordnung, auf das Gemeindesebene ist oder auf politische Gefäße, was mehrere Hunderttausend oder mehrere Millionen Leute oder mehrere Milliarden Leute sogar einfach für UNO sind. Da ist natürlich das Vorgehen anders. Also auf Gemeindesebene, in kleinen Einheiten, kann man natürlich gerade mit den zuständigen Leuten zusammen relativ handlungsnah arbeiten. Andererseits muss man auch sagen, klare Ideen zu entwickeln und Ziele zu formulieren, ist immer ein Teil vom Handeln, ganz zentral. Und wenn man die nicht hat, kann man nicht vernünftig handeln. Deshalb würde ich das gar nicht so abwertend sagen, dass man da muss überlegen. Und es ist auch nicht im Sinn von langweiligen Sitzungen, wie wir sicher alle kennen, sondern es ist, das ist eine Gestaltungsarbeit. Und das ist immer sehr spannend, das wissen wir jetzt aus 15 Jahren eigener Erfahrung. Das sind eigentlich offene Räume, die wir uns selber geben. Und wir wissen aber nicht haargenau, wie es sein soll, sondern wir hören auch gerne zu von anderen, was die für Vorstellungen haben und kann dann etwas entwickeln.
Wenn ich ein Beispiel herausnehme, meine Grossmutter hat bis in die 90er Jahre kein warmes Wasser in ihrem Haus. Und die hat gesagt, sie wüsste eigentlich gar nicht, was das Problem ist. Man muss einfach sparen. Und dann hätten wir die Probleme gar nicht. Aber so ging ein Zukunftsrat nicht vor, würde ich sagen, hört mal, da haben wir doch Grossmütter, Urgrossmütter gehabt, die sind mit viel weniger durchgekommen. Das machen wir jetzt wieder.
Ja gut, vielleicht wäre eure Grossmutter gerade so in einem Zukunftsrat drin, das ist ja denkbar. Dann können sie das auch einbringen, das wäre nicht das Problem. Aber es gibt ja sicher auch andere Gesichtspunkte und dann würden wir das zusammen entwickeln.
Es gibt auch Interessen. Also Leute, die sagen, wir haben das ganze Wirtschaftsmodell, das aufgebaut ist auf Wachstum. Und jetzt kommt der Zukunftsrat und sagt, ja, aber endlos kann das nicht weitergehen.
Ja, da muss man wieder differenzieren. Also die Wirtschaftsvertreter, die gibt es jetzt schon fast nicht mehr. Oder? Also es ist schon interessant gewesen, bei der UNO-Eröffnung, da jetzt Direktoren von Weltbank und vom Internationalen Währungsfonds, die haben das ausdrücklich selber betont, dass man das BIP eigentlich keine sinnvolle Grösse mehr sei, um Wachstum zu messen.
Also das Bruttoinlandprodukt.
Ja. Dass man effektiv auf mehr Ausgleichheit im Sinn gegen Schere an einem Reich muss arbeiten. Das hat Frau Lagarde ausdrücklich formuliert. Und das ist so ganz neue Töne, oder? Also, einerseits ist die Einsicht, dass man nicht gleich weiter kann wie bisher, ist sicher da. Und das Reizwort Wachstum, da muss man einfach differenzieren. Es wird sicher niemand das Verkehrsumfeld zunehmen. Andererseits gibt es Bereich Ernährung, wo man sicher noch Defizite hat und will, dass gewisse Sachen wachsen. Also, das muss man differenziert verhandeln.
Also, wenn ich jetzt würde sagen, mit der Zukunftsrat, was Sie eigentlich anstreben, ist ein revolutionärer Systemwechsel. Dann würden Sie jetzt abwinken, Herr Unterecker.
Ja, das würde ich auch wieder differenzieren. Also, wir sagen eigentlich, das ist so etwas wie eine Weiterentwicklung von Demokratie. Also, die Form, die wir in der Schweiz haben, die hat sich Mitte 19. Jahrhundert herausgebildet. Und im Hintergrund von einem Bürgerkrieg, vom nachgeschreibten Ausgleich Land, Städte, katholisch reformiert. Wir haben eine ganz andere Situation. Und das ist auch eine Frage der politischen Intelligenz, dass man es schafft, uns so zu organisieren, dass man eben die Gestaltungs- und Wirkkräfte technischer, wirtschaftlicher Art, die uns führen, nicht die wir selber führen, dass wir dazu kommen, die vernünftig und vorausschauend verantwortbar können zu gestalten. Und das ist viel eher, eben eine Weiterentwicklung von Demokratie. Also eine Evolution sicher und keine Revolution.
Und keine Revolution.
Hingegen, wenn man es auf der Ebene vom Denken anschaut, von den Leitideen, da halten wir uns ja als gemeinnützige Stiftung zurück. Wir sagen ja nicht, das muss so und so und so sein, sondern wir denken da langfristig. Aber da ist natürlich schon so, was gewisse einfache Vorstellungen von immer grösser, schneller, weiter, mehr. Das muss schon viel mehr richtig Balance, richtig Ausgleich, langfristige Tragfähigkeit gehen. Und auch gefährliche Techniken muss man sicher mehr mit Fehlerfreundlichkeit weiterdenken und nicht mit noch mehr Risiken.
Im August ist ein Buch rausgekommen von der Stiftung Zukunftsrat, das heisst Entwicklungspfade, und da sind die so 45 Themen sind von der Schweiz aufgeschafft, zeigen, wie sich das entwickelt hat seit den 50er Jahren von Verkehrspolitik, Bevölkerungswachstum, Elektrizität oder Strom, Energiewirtschaft. Sie gehen, Herr Unterreger, mit dem Buch auf Tournee. Zu wem?
Ja, das führt ein bisschen durch die Deutschschweiz, also als deutsches Buch, es kommt dann auf Französisch raus. Das sind Bildungsinstitutionen, sind kantonale Regierungen, Parlament, Verwaltungen. Also überall, wo wir das Gefühl haben, das Buch, das könnte etwas bringen. Und es ist ja so, als eben eine ernsthafte Grundlage ist, zum Zukunft zu gestalten. Indem es eben eine Breite von Themen 1950 bis heute darstellt. Immer eine Seite Text, eine Seite Grafik, also gut fassbar, rasch verständlich. Und am Schluss vom Text ist die Frage kommt, zukunftsfähig, mit Anregungen für Leserinnen und Leser sich zu überlegen, ist es jetzt gut, soll es so weitergehen, muss man es ganz anders machen, muss man es sogar verstärken, weil es gut ist. Und an diesem Punkt führt es eigentlich der Leser und die Leserinnen. Und das wollen wir natürlich jetzt möglichst breit in die Bevölkerung hineinbringen, weil es ist nicht nur auf der Ebene der Institutionen, wo wir das wollen bewegen, sondern es ist auch eine Art Kulturfrage. Also haben wir ein Gedächtnis, haben wir eine Langzeitdimension. Ich sage auch, es muss sein, wie das Gespräch über das Wetter oder in ein paar Jahren, als man wirklich so längerfristige, tragfähige Ideen eben mit sich umträgt.
Ich muss Ihnen zum Schluss noch eine kurzfristige Frage stellen. Kann man mit langfristig denken? Kann man von dem leben?
Ja, ich lebe immer noch.
Robert Unterecker, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.